Moin, willkommen beim Fabrica Digitalis Podcast. Ihr möchtet mit dieser Podcast-Reihe interdisziplinären Austausch über digitale Themen anregen. Hierfür wollen wir vielfältige Perspektiven von Dozierenden, Wissenschaftlerinnen und Studierenden der Europa-Universität Flensburg im Rahmen dieses Podcast-Formats zum Ausdruck kommen lassen. Denn wir wollen die Digitalisierung, zugegebenermaßen ein komplexes Thema, und die damit einhergehende Entwicklung unserer Alltagskultur greifbar machen und reflektieren. Ich bin Viktoria Clausen und Teil der Fabrica Digitalis. Ich wünsche euch inspirierende Minuten.
Okay, ich freue mich sehr, hier heute mit dir zu sitzen. Jan Hinneck hier. Ja. Du arbeitest in der interdisziplinären Medienforschung am Institut für Medienbildung an der EOF. Und wir wollen heute über ChatGPT und Prüfung sprechen.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, schön, dass das geklappt hat.
Ja, endlich. steigen wir mal ein. Und zwar, welchen Sinn haben Prüfungen für dich?
Das ist eine gute Frage, weil per se haben wir, glaube ich, Prüfungen als eine Möglichkeit, um einmal zu schauen, im konkreten Kontext von einer Lehrveranstaltung, ist das angekommen, was ich vermitteln wollte, beziehungsweise haben die Studierenden das, was ich vermittelt habe, so internalisiert, dass sie damit tatsächlich irgendwie kreativ umgehen können, aber auch gleichzeitig fachlich korrekt. Also dass wir da einfach eine Souveränität bei Studierenden hinterlassen, wo wir von ausgehen können, wenn die später in irgendwelchen Berufskontexten landen, das, was ich da im Seminar oder in der Vorlesung gemacht habe, damit konnten die was anfangen, das haben die verstanden und das können die irgendwie anwenden für sich. Das ist, glaube ich, so ein Mechanismus von Prüfung.
Also Überprüfung sozusagen.
Genau, aber im Idealfall hat man dann ja noch irgendwie die Möglichkeit, zu diesen Abgaben, die Studierenden dann machen, irgendwie eine Form von Feedback zu geben. Und das ist, glaube ich, es wäre schön, wenn man das mit allen Studierenden quasi machen könnte. Also sagen würde, für jede Prüfung, die bei mir abgeliefert wird, führe ich nochmal ein Zwiegespräch, gebe Feedback, was man besser machen kann und sowas. Das ist praktisch ein bisschen schwierig, aber das wäre so mein Idealding, wo ich sagen würde, dafür wären Prüfungen da. Dann haben wir natürlich so klassische Varianten der Berufsvorbereitung. Also, dass wir irgendwie für Menschen, die nach dem Studium in Berufsleben starten, brauchen die einen Zettel, auf dem irgendwie quantisiert draufsteht, was die können. Und dafür geben wir die Noten. Also, damit für andere Menschen außen nachvollziehbar ist, ist jemand nach der Skala, die sich die jeweilige Universität dann gibt, ist der oder die gut oder befriedigend oder sehr gut. Dafür sind Prüfungen, glaube ich, auch da. Also nicht nur irgendwie zu gucken, haben die Studierenden Dinge verstanden, sondern auch, dass sie irgendwie quantifiziert ein Zertifikat kriegen, auf dem draufsteht, sie können die Dinge, die sie im Studium gemacht haben.
Also als Nachweis für eine Qualifikation.
Ja, genau. Also Qualifikationsnachweis. Danke. Ja.
Du sprachst gerade darüber, dass Feedback eigentlich auch ein Aspekt von Prüfung ist.
Ja.
Und dass wünschenswert wäre, sich auch die Zeit zu nehmen, dieses Feedback eigentlich wirklich zu geben. Und du sprachst eigentlich, darum geht vor allem auch Noten zu geben.
Ja.
Woran glaubst du, scheitert es? Also ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit, dass man natürlich vor allem Noten bekommen hat, aber dass auch Gespräche über Noten und zum Beispiel am Ende des Schuljahres auch noch ein Bestandteil sozusagen des Schulalltags waren.
Ja.
In der Uni kenne ich das jetzt nicht so. Das eine ist, glaube ich, dass man viele, viele Klausuren oder Hausarbeiten vor allem korrigieren muss. Meinst du, es liegt daran, dass es auch die Masse an Hausarbeiten ist? Oder hast du das Gefühl, es ist auch gar nicht, was begünstigt, dass es diese Feedback-Kultur vielleicht nicht so gibt, wie es wünschenswert wäre oder wie wäre es wünschenswert?
Ich glaube, es sind tatsächlich mehrere Dinge. Also vielleicht einmal vorab, wenn du hast so Noten betont, meiner Erfahrung nach, wenn Studierende zu mir kommen, um über ihre Hausarbeit zu sprechen, dann ist in der Regel gar nicht unbedingt die Note das Interesse, sondern ne, sie wollen dann zum Beispiel, also erstmal sagen sie dann, okay, ich habe diese Note bekommen, und lass das dann irgendwie eine 2-3 gewesen sein und dann wollen sie gar nicht noch irgendwie eine Note falschen oder so.
Also, ich hätte gedacht, genauso wäre es eher Unzufriedenheit, dass sie einen dann in so ein Gespräch bringen.
Also das mag vorkommen, aber es ist mir bisher super selten passiert. In der Regel kommen Studierende zu mir ins Gespräch, weil sie gerne wissen wollen, wie ist es zu der Note gekommen und was können sie beim nächsten Mal besser machen.
Aber dann ja schon auch so eine Notenperspektive, oder?
Ja, aber halt nicht im Sinne von, jetzt wird gefeilscht, sondern also in der Regel habe ich das Gefühl, dass Studierende ins Gespräch einsteigen und einfach gerne wissen wollen, okay, was ist nicht so gut gelaufen, aber auch vielleicht, was habe ich gut gemacht. So, und das ist, diese Feedback-Gespräche bringen eigentlich immer Spaß, weil man dann merkt, was noch alles da ist. So. Also nicht nur, dass sie irgendwie das präsentiert haben, was ich da gelesen habe, sondern ich kann dann zum Beispiel sagen, naja, du hast hier ein paar Entscheidungen zum Beispiel nicht dokumentiert, also warum hast du bestimmte Sachen weggelassen, warum hast du den Fokus hierauf gelegt? Und dann lerne ich im Gespräch, das war überlegt, es ist nur nicht aufgeschrieben, was halt im wissenschaftlichen Kontext problematisch ist, also das muss man ja irgendwie dokumentieren, aber dass durchaus diese Entscheidungen nicht einfach willkürlich passieren. Und deswegen finde ich diese Gespräche immer ganz toll, weil auch eine schlechte Hausarbeit dann im Zweifel in einem Gespräch sich für mich offenbart, dass die StudentInnen, die da bei mir dann auftauchen, sich doch Gedanken machen irgendwie. Von daher finde ich diese Gespräche eigentlich ganz toll. Und da kommen wir zu der, vielleicht nennen wir es Ressourcenfrage, weil bei mir ist das jetzt so, je nachdem, wie mein Arbeitsvertrag ist, habe ich mal mehr oder weniger Seminare. Und wenn ich mehr Seminare habe, dann ist das auch gleich eine ziemlich heftige Prüfungsbelastung, weil das dann dazu führt, dass ich teilweise tatsächlich 70, 80 Hausarbeiten pro Semester habe.
Und dann in einem festen Prüfungszeitraum.
Genau, genau. Und auch mea culpa. Man versucht ja irgendwie diese 4 Wochen einzuhalten und mal geht das und mal geht das nicht. Also als Dozent irgendwie die Hausarbeiten zu korrigieren. Aber wenn je mehr Prüfungen du hast, desto schwieriger wird das, diesen Zeitraum irgendwie einzuhalten. Also es ist ab einer gewissen Summe auch einfach nicht mehr schaffbar.
Ich glaube, ich kann mir das auch kaum vorstellen, ja. Wenn 70, 80 Hausarbeiten pro Woche.
Ja, das ist auch so dieser Seitenumfang. Ne? Man sagt dann über so 10 bis 15 Seiten, dann gibt es engagierte Studierende, die schreiben mehr. Auf der einen Seite freut man sich drüber, auf der anderen Seite, wenn man dann so eine 23 Seiten Hausarbeit hat, denkt man sich so, oh. also... Und das Problem ist dann natürlich die Zeit, die ich einmal aufwende, diese Hausarbeiten zu korrigieren, weil man macht sich ja seine Kommentare, also ich zum Beispiel lasse Abgaben von Hausarbeiten nur noch als PDF passieren, weil das für mich super ist. Ich habe dann meinen Ordner, da sind alle Hausarbeiten drin, ich habe an jeder PDF meine Kommentare, habe Markierungen im Text und kann halt sagen, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen und habe dann auch in der Summe unten für mich, so ergibt sich die Note. Also das ist für mich ein ganz, ganz tolles Tool, dass wir das mittlerweile als PDFs machen können und nicht mehr als Papierabgabe. Ich glaube, da würde ich mich verzetteln.
Und dann ist dann vielleicht auch nochmal ein Thema Schwerleser, nicht das
genau. Genau, aber dann kommt zum Beispiel dazu, wie formalisiert mache ich eigentlich diese Kommentare? Weil wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass ich jede Hausarbeit kommentiert zurückschicke an Studierende, dann ist das ein wesentlich größerer Zeitaufwand und ich muss viel mehr darauf achten, dass die Kommentare, die da an der Seite stehen, nicht nur für mich verständlich sind, sondern auch für die Studierenden. Das heißt, wenn wir davon ausgehen würden, was ich nicht mache, ne, also das wäre vielleicht sowas, was man mal in Anspruch nehmen könnte, aber seien wir ganz ehrlich, das kostet halt enorm viel Zeit. Wenn ich jede PDF so kommentieren würde, dass für die Studierenden am Ende klar ist, was ist da gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, dann brauche ich für eine Hausarbeit 10 bis 15 Seiten nicht 20 Minuten, sondern eine Stunde. Und das ist dann ein Arbeitsaufwand, da ich kann nicht 3-4 Wochen darauf investieren, nur Hausarbeiten zu korrigieren. Das ist einfach nicht machbar mit den ganzen anderen Aufgaben, die ich habe. Das heißt, da haben wir eine Ressourcenproblematik, die erstmal rein zeitlich ist. Und das ist natürlich bei KollegInnen, also bei mir sprechen wir jetzt noch von kleinen Prüfungssummen, bei KollegInnen, die zum Beispiel eine volle Stelle mit 9 oder 16 SWS haben, die geben natürlich viel, viel mehr Lehrveranstaltungen, die haben eine viel höhere Prüfungslast im Zweifel. Also insbesondere, wenn sie in Fächern mit vielen Studierenden unterrichten oder eben in den Bildungswissenschaften, da hat man halt pro Seminar dann einfach so im Zweifel tatsächlich 40 Prüfungen pro Seminar. Und das kann man ja hochrechnen. Mhm. Wenn man 16 SWS hat, ist das 8 mal 40. Das ist eine Menge. Und das dann... weil im Idealfall gibt man ja nicht nur dieses schriftliche Feedback, sondern man hat nochmal genau das, was ich eben beschrieben habe, diese schönen Zwiegespräche mit den Studierenden. Multiplizieren wir das nochmal, was das für ein Aufwand ist. Und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass bei einer guten Hausarbeit ja auch eine gute Betreuung vorab passiert.
Ja.
Also, dass wir die Möglichkeit haben, mit Studierenden irgendwie nochmal Rücksprache zu geben, welche Quellen sind vielleicht hilfreich, geht die Fragestellung in die richtige Richtung, ist sie zu weit, all diese Dinge. Ich versuche das mit meinen Studierenden, aber ich gestalte das als Angebot, weil ich weiß, wenn ich das verpflichtend mache für alle, dann schaffe ich das gar nicht. Das heißt, einige Studierende nehmen das wahr, mit denen führe ich diese Gespräche und ich kündige das im Seminar immer wieder an, es steht auch in meinen Vorgaben im Moodle-Kurs immer drin. Nehmen Sie das Angebot wahr, kommen Sie in die Sprechstunde. Aber wir sehen hier, das kostet allein mich schon irgendwie enorm viel Zeit. Und wir sprechen hier über eine relativ klassische Prüfungsform, nämlich eine Hausarbeit. So, ja. Da ist noch gar nicht viel Brimborium dran, so. Aber allein diese Prüfungsform frisst schon von einem Individuum enorm viel Zeit. Und wenn wir dann uns überlegen, dass es ja durchaus auch Prüfungsformen gibt, die nochmal irgendwie aufwendiger sind. Also heutzutage haben wir ja durchaus die Möglichkeit, sowas wie E-Portfolios zu machen, wo Studierende auch irgendwie Videos produzieren können und sowas. Und dann habe ich bei einer Prüfungsform tatsächlich verschiedene Dimensionen, die ich bewerten muss. Also ne, ein audiovisuelles Produkt, im Zweifel reflexive Elemente, die ich anders bewerten muss als eine wissenschaftliche Ausarbeitung und Essay-Anteil oder eben dann eine fachliche Ausarbeitung. Das sind alles so Dinge, das kostet dann bei so einem komplexen Konstrukt nochmal viel, viel mehr Aufwand, das sinnvoll zu bewerten und dann auch sinnvolles Feedback zu geben, weil da sprechen wir ja von eigentlich ganz vielen kleinen Überprüfungen, die da stattfinden, die alle noch irgendwie Feedback bekommen sollen. Und da geht die Rechnung vorne und hinten nicht mehr auf. Das heißt, wenn man sowas irgendwie sinnvoll gestalten wollen würde, und da trägt sowas wie eine Hochschule oder Universität überhaupt keine Schuld, dann ist das eine Ressourcenfrage im Sinne von, wir haben zu wenig Geld und zu wenig Stellen, um tatsächlich eine sinnvolle Betreuung und auch Begleitung für Studierende zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt ein bisschen frustig, wenn man dann da sitzt und man denkt sich so, ich komme jetzt aus dem Studium, ich mache jetzt tolle Prüfungen und tolle Angebote für meine Studierenden und stellt schnell fest, dass das unter den gegebenen Bedingungen einfach nur sehr schwer machbar ist. Also von daher, was halte ich von Prüfung? Ich glaube, dass eigentlich dieser Prüfungskram total wichtig ist, weil wenn ich überlege, was das Schreiben von Hausarbeiten für mich in meinem Bildungsprozess bedeutet hat, das möchte ich nicht vermissen. Es ist dieses klassische Ding, in einer Disziplin lernt man zu denken, indem man schreibt. Und das ist enorm wichtig, weil man seine eigenen Gedanken sortiert, aber auch die Gedanken anderer in Verbindung miteinander stellt. Für sich diese Beziehungsnetzwerke, die irgendwie unsere Perspektive auf Welt ausmachen, klarer nochmal zusammenfasst und sich auf andere bezieht und sagt, hier gibt es diese Idee und die hängt mit dieser so zusammen. Wir können zum Beispiel empirisch überprüfbar dann das hier nachweisen. Und das, was da an Sinnbezügen für mich einfach nur sich gebildet hat, das ist, das weiß ich gar nicht, wo ich das sonst hätte kriegen sollen. Von daher würde ich sagen, eigentlich ist das ein total wichtiger Bestandteil von Studium, dass man Menschen auch darauf verpflichtet, schreiben ist schon eine coole Sache, mach das mal. Aber die Begleitfaktoren sozusagen der Betreuung, Bewertung und Feedback, das ist tatsächlich eine schwierige Situation bei den Ressourcen, die wir haben. Und wie gesagt, da trägt die Uni oder irgendeine Hochschule keine Schuld, sondern das ist einfach eine Frage von, wie gut finanziert wird eine Hochschule von dem jeweiligen Bundesland. Und das ist ein Defizit, das kann man durchaus klar benennen und das macht unser Präsidium ja gegenüber dem Land auch sehr deutlich. Also, genau.
Ich denke gerade daran auch, wenn es also auch im Hinblick auf die Frage des wissenschaftlichen Arbeitens, also gerade wenn ich so an die ersten Semester denke oder Kontakt mit ja auch Kommilitonen, die am Anfang des Studiums stehen, gerade hier besteht ja auch ganz viel Unsicherheit oder man muss auch nochmal anders an die Hand genommen werden. Also ich erinnere mich selber auch in meinem Studium daran, dass erst im Laufe der Jahre man ja auch immer besser wird sozusagen.
Ja.
Und wenn ich meine ersten Hausarbeiten jetzt angucken würde, würde ich wahrscheinlich denken, oh Gott. Und zugleich hatte ich da dann im Zweifel auch oft vielleicht Lücken mit Kommilitonen, die mich dann wieder unterstützen konnte, dass man sich untereinander Feedback gegeben hat, was ja auch sehr wertvoll und wichtig ist. Und dennoch hat ein Dozent eine ganz andere Professionalität, die sich natürlich überhaupt nicht auffangen lässt, selbst wenn man ja umgeben ist mit im Freundeskreis, mit einer Feedback-Kultur, wo man aus Interesse Hausarbeiten gegenliest.
Aber das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass das perspektivisch auch vielleicht ein ganz hilfreiches Werkzeug sein könnte. Also tatsächlich auch für so eine allgemeine Prüfungskultur an Hochschulen. Weil wenn ich überlege, was hat mich jenseits von meinen Prüfungen und meinen Seminaren irgendwie geprägt, dann sind das genau diese Gespräche. Also mein Studium, das ist jetzt nicht für jedes Fach gleich, aber ich habe Musik und Philosophie studiert und durch diese beiden Fächer hat sich das sehr schnell ergeben, dass mein Studium auch in großen Teilen in Kneipen stattgefunden hat. Ich habe mich mit KommilitonInnen entweder zum Musizieren dort getroffen und wir haben Sachen ausprobiert, wir haben uns über Dinge unterhalten, die wir in Seminaren irgendwie gelernt haben. Und Philosophie noch viel extremer. Und da ist es ja tatsächlich auch dieser lustige Faktor, dass wenn man sich auf eine offene Art und Weise in der Kneipe mit Kommilitonen unterhält, dann kommen ja häufig Leute dazu, die dieses Thema witzig finden.
Und oder gute Fragen stellen.
Ja, genau.
Oder wenn man Leuten etwas erklärt, gerade ja. In der Disziplin Philosophie.
Genau, also ich glaube, diesen Bestandteil, nämlich, dass man sich nicht nur in diesen formellen Kontexten austauscht, sondern auch in informellen, den darf man nicht aus dem Studium wegnehmen. Deswegen ist ja, also das wissen ja auch Menschen, die an der Uni arbeiten, deswegen ist im Modulkatalogen ja auch festgehalten, dass es Selbstlernzeiten gibt. Und ich würde sowas, also für mich, tut mir leid, wenn KollegInnen das vielleicht anders sehen, aber ich würde solche Szenarien da durchaus als so informelle Lernszenarien mit dazuzählen.
Das ist ganz interessant, weil ich hatte gerade gestern von der Kommilitonin eine Debatte, und es ging darum, dass eine Studentin beschwerte sich darüber, dass sehr viele Seminarstunden ausgefallen waren, was ja aus vielen verschiedenen Gründen passieren kann, auch wegen Krankheit oder was weiß ich. Und es ging nämlich genau um diesen Aspekt des Selbststudiums, wo man sagen muss, ja, wenn Lehre nicht stattfindet oder da Material jetzt vielleicht nicht so zur Verfügung gestellt wird, ist das natürlich irgendwie schade oder nicht so wünschenswert, wie es eigentlich sein soll. Und doch, wenn man in den Modulkatalog schaut, hat man da eben dann 30 Stunden Seminar und 120 Stunden Selbststudium plus 30 Stunden Prüfungsvorbereitung und letztendlich bei aller vielleicht auch nachvollziehbaren Kritik, dass da irgendwie ein Seminar nicht in der Regelmäßigkeit stattgefunden hat, muss man einfach feststellen, ein Studium ist ja eben keine Schule, sondern verlangt eben gerade, dass man sich eigenständig beschäftigt. Und wenn man sich hier die Verhältnismäßigkeit der Stunden anschaut, dann ist man ja gerade selber gefordert. Ja. Wobei, dazu hatten wir dann darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel super gute Erfahrungen gemacht haben in Kursen, wo kaum Lehre war. Mhm. Also ich erinnere mich an den Beginn des Corona-Studiums. Ich mache auch Philosophie. Mhm. Es war so, dass ich auch einen Kurs hatte. Da gab es keine einzige Seminarstunde, aber spannende Literatur, die uns sozusagen vorgegeben wurde und eine sehr gute Ausgangsfrage, die wirklich interessant war. Und letztendlich habe ich, glaube ich, also das war mit Abstand eine der Hausarbeiten, wofür ich am meisten gelernt habe, in Anführungsstrichen. Ich habe stundenlang recherchiert, es ging auch um Trump und seine Machtergreifung und Liberalismus und so weiter. Und ich habe bis heute, wirkt das wirklich intensiv nach, was ich damals irgendwie 5 Monate lang mir dazu erarbeitet habe. Und es hat mich wahnsinnig interessiert. Ich habe wirklich, es ist einer der bezeichnendsten Momente meines Studiums, mich mit diesem Thema damals eigenständig befasst zu haben. Und bis heute referiere ich auch informell über das, was ich da gelesen und gelernt habe. Und muss sagen, übrigens umso trauriger war ich, dass natürlich keine Kapazität dann da war oder kein Feedback kam, außer die Note, die absolut befriedigend war. Aber ich war doch sehr enttäuscht, dass ich hätte gerne nochmal über den Inhalt dieser Hausarbeit mit anderen Menschen referiert, weil ich selber es so genossen habe, mich damit zu beschäftigen und so unglaublich viel dabei gelernt habe. Und das führt mich eben dann auch wieder zurück zu der Frage, naja, auf der einen Seite ist meine Eigenständigkeit gefragt und irgendwo bin ich sozusagen im Studium selber gefordert, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite nimmt doch die Prüfung oder auch damit verbunden der Prüfer und der Dozierende neben der Handreichung vielleicht von guten Impulsen und Materialien doch auch eine entscheidende Rolle ein, wenn es darum geht, sozusagen meine eigene Auseinandersetzung zu reflektieren und sozusagen weiter, ja, sie anzureichern irgendwie auch wieder mit Impulsen. Also ich glaube, gerade nach der Hausarbeit, ich glaube, wenn man mit Abstand 3 Monate später nochmal auf so einen Text schaut, dann passiert auch nochmal was mit einem. Und ich glaube, wenn wir vielleicht auch Lernen so sehen, dass es immer weitergeht oder es auch nicht keinen klar definierten Anfang und Ende hat, sondern ein Prozess ist, dann ist doch eigentlich das Spannende, was passiert dann auch danach irgendwo.
Also, man schießt es an. Da würde ich, finde ich, eine Sache kurz interessant, wenn ich dich das fragen darf, weil hast du dem der Dozentin geschrieben und gefragt, ob du in die Sprechstunde kommen kannst?
Habe ich tatsächlich nicht.
Ja.
Muss ich zugeben, wobei ich auch dazu sagen muss, also ich verrate auch nicht, was ich habe, wobei ich jetzt auch gerade nicht so den Namen noch habe, das Interessante daran war, dass dieser Dozent nie davor und danach, dass ich ein Seminar bei diesen Menschen hatte. Also ich habe bis heute kein Gesicht zu diesem Dozenten. Das war wirklich, das ist ja auch schon 2-3 Jahre her, das war Corona, als es gerade losging in diesem damaligen ersten Corona-Semester. Und bis heute habe ich kein Gesicht zu diesem Menschen. Ja. Wäre das jemand gewesen, den ich kenne, wäre es vielleicht auch nochmal anders gewesen. Aber dadurch, dass ich hatte keine Verbindung. Ja, und auch als wir sollten noch so eine Kapitelübersicht einreichen. Es gab da nicht so die Resonanz und dadurch also manchmal fühlt man sich da auch als Student auch verunsichert,
ja.
Wenn da nicht auch, also gerade wenn es nur digital stattfindet oder auch so, manchmal ist da doch eine gewisse Barriere auch bei, wenn es eben da vielleicht auch um Technik
ja.
geht.
Also ich kann da aus meiner Erfahrung zu sprechen, andere KollegInnen haben sicher andere Strukturen, aber für mich zum Beispiel ist es ein wesentlich größerer Arbeitsaufwand, in einer Mail Feedback zu geben, weil ich da halt dann immer darauf achte, okay, alles, was ich da jetzt reinschreibe, das ist ja schriftlich festgehalten in einem offiziellen Austausch. Das heißt, ich muss es so schreiben, dass es auf jeden Fall möglichst wenig bis gar nicht irgendwie anfechtbar ist, was halt sehr anstrengend ist, auch darin, wie man Feedback gibt. So, anstatt, dass ich jemandem gerade raus sagen kann, so hier, auch in meiner teilweise ja durchaus irgendwie jugendsprachlichen Allüren, da dann zu sagen, so das war einfach scheiße oder so, muss ich dann sehr darauf achten, wie ich das schreibe. Und das heißt, ich bin immer gehemmt, wenn Menschen nach schriftlichem Feedback per Mail fragen, weil das für mich halt wieder sehr viel Zeit und Arbeit kostet. Mhm. Und wenn aber Studierende fragen, ob sie in der Sprechstunde einmal über ihre Hausarbeit mit mir sprechen können, dann nehme ich das sehr gerne wahr. Dann gucke ich mir vorher nochmal meine Notizen an, ich gehe das mit den Studierenden einmal durch und dann lachen wir auch meistens zusammen, weil ich auch meine Studierenden kennen das aus meinen Seminaren, ich arbeite viel mit Memes und GIFs und ich kommentiere auch manchmal in Memesprache dann so. Und das ist dann sitzt man da und denkt sich, ja, sorry für den Kommentar, aber es stimmt schon irgendwie ein bisschen. Von daher, das sind Kontexte, die sind für mich in meinem Arbeitsfluss in der Woche, weil ich weiß, in dieser einen Stunde in der Woche bin ich einfach auf Abruf. Wenn da irgendjemand kommt, wenn da irgendjemand anruft, wenn mir da irgendjemand eine Mail schreibt oder sowas, dann ist in dieser einen Stunde in der Woche steht nichts anderes an. So, und das, so halte ich das auch. Wie gesagt, ist meine Erfahrung, dass das sowas dann leichter ist. Aber wie gesagt, auch das ist ja nur praktikabel, solange nicht alle Studierenden das wahrnehmen.
Das habe ich auch eben gedacht, das ist der Knackpunkt. Also allein der Mailverkehr auch, und sei es nur um, also auch sich vielleicht zu verabreden, wenn die sprechen, also, oder um eine Forschungsfrage vielleicht auch zurückzustehen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie das in der Menge machbar sein soll.
Aber, ich auch nicht.
Aber welchen Anspruch löst dann eine Prüfung ein, wenn sie der Rahmen nicht stimmt, in der sie wirklich vielleicht, ja, also welchen Mehrwert entfaltet sie dann vielleicht auch?
Nein, also ich würde nach wie vor bei dem bleiben, und das hast du ja gerade selbst so schön beschrieben mit deiner Hausarbeit, dass auch ohne diesen Feedback-Charakter, der eigentlich wünschenswert wäre, wo ich auch für eigentlich alle KollegInnen, die ich kenne, mit denen ich darüber spreche, unterschreiben kann, dass sie das gerne machen würden. Jenseits von dem Mehrwert, den wir aktuell unter den Bedingungen, die wir haben, nicht einlösen können, ist ja trotzdem dieses, ne, schreibende Denken sozusagen, sich in ein Thema hereinarbeiten, das ist ja was, das kann den StudentInnen einfach nicht genommen werden. Also da ist ja nicht nichts passiert.
Das stimmt, ja.
Von daher, sie haben was gemacht und sie haben zumindest über eine Zahl irgendwie ein Feedback bekommen, in welche Richtung ging das. Und dann haben sie die Möglichkeit zu überlegen. Und auch da kann man ja KommilitonInnen mal fragen. Also das ist auch immer was ich so ein bisschen schade finde, weil Studierende sind erwachsene Menschen. So, klar, ne? Genauso wie bei mir im Studium findet da noch eine ganze Menge Charakterbildung statt. Teilweise differenzieren sich nochmal politische Positionen aus. Man nimmt irgendwie aufgrund von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man dort irgendwie mitnimmt, auch eine andere Position ein und sowas. Safe. Aber erstmal sind das für mich erwachsene Menschen. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass man da in einem Raum, also auch als Studi, mit lauter erwachsenen Menschen sitzt, die ja auch nicht nichts können, sondern die haben ja alle ihre verschiedenen Expertisen, ihre Lebenserfahrungen und auch ihre Erfahrungen teilweise mit den DozentInnen in einem Fach zum Beispiel. Das heißt, der Austausch unter Studierenden, den darf man nicht unterschätzen. Also ich halte das wirklich für einen sehr wichtigen Bestandteil von Studium, dass man nicht nur nebeneinander sitzt oder nur in Seminaren miteinander spricht, sondern wirklich auch losgelöst davon. Es ist ja auch normal, dass man sich da seine Bezugsgruppe dann irgendwie zusammensucht mit Menschen, wo man irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Und dann hat man im Seminar die Leute, mit denen man sich streitet, mit denen man nicht auf einer Wellenlänge ist. Das sind, glaube ich, alles recht normale Dinge. Aber wie gesagt, ich würde das nicht unterschätzen, dass das für den Bildungsprozess, den eine Uni auszeichnet, dass die KommilitonInnen da ein sehr wichtiger Faktor sind, den wir ab und zu als Dozierende auch vergessen.
Ja, weil ich denke auch gerade so in Gruppenarbeiten ist auch noch so ein Thema für sich, was glaube ich schon viele Dozenten fördern, dass man ja zusammenarbeiten kann. Zum Teil wird es ja auch sogar, muss man das ja sogar machen, Gruppenarbeiten. Ich glaube, da hatte ich mit dir mal drüber gesprochen. Das war auch ganz, ganz interessant, weil auf der einen Seite entfaltet das ja auch Persönlichkeitsentwicklung und auf der anderen Seite merke ich da auch, und da sind wir auch wieder bei den Rahmenbedingungen, wenn wir feststellen, dass jeder Student heute berufstätig ist und teilweise einfach die Zeit fehlt, um sie zu treffen, wie oft, da habe ich mit vielen Kommilitonen gesprochen, jahrgangs- und fachübergreifend, dass auch Gruppenarbeiten einfach ein Problem sind, weil jeder arbeitet irgendwie und überhaupt einen Termin zu finden, bei dem alle können, das gestaltet sich jedes Mal aufs Neue, egal in welche Gruppenarbeit man schaut, als nahezu Unmöglichkeit. Und es läuft dann doch immerhin durch, dazu kommen wir jetzt ja auch gleich, digitale Entwicklung. Dadurch, dass wir heute natürlich ortsunabhängig miteinander kommunizieren können, gibt es dann natürlich Möglichkeiten, sich auch so zu besprechen. Aber das, was dann an Austausch und Zusammenarbeit da dann kultiviert wird, ist, wenn ich ehrlich bin, nach meiner Erfahrung wirklich nicht als Gruppenarbeit zu verstehen. Also am Ende hat man dann online Google Docs offen und quatscht dann eine halbe Stunde bei WhatsApp drüber und dann hauen da Leute irgendwelche Stichwörter rein und dann Hauptsache, man kommt damit irgendwie durch. Und also und so sieht es wirklich vielfältig aus. Also und ich habe schon viele Gespräche geführt, dass oft das auch mehr Arbeit ist teilweise, als dann alleine was zu machen und es eher anstrengend und frustrierend ist. Auf der anderen Seite hat das auch eine Kehrseite, das ist nicht schwarz-weiß. Ja. Also auch da lernt man in der Auseinandersetzung mit anderen und möglicherweise ergeben sich auch Gespräche, gerade mit Kommilitonen, mit denen man vielleicht sonst gar nicht so vielfältig sonst Sachen gar nicht diskutieren würde, weil man vielleicht auch in einer anderen Basis, ich weiß nicht, aber das ist schon ein bisschen schade.
Also das in Gruppen oder in Teams zu arbeiten auch hohes Frustrationspotenzial hat, ich glaube, das ist für die meisten Menschen nichts Neues. Also egal in welchem professionellen Setting man da unterwegs ist, sei es, also auch einer meiner besten Freunde ist Elektriker. Auch da hängt es sehr stark von ab, in welcher Kohorte er unterwegs ist, ob er eine gute oder eine schlechte Woche hat. Und das ist, kann ich auch für einen Universitätsbetrieb sagen, es gibt Leute, mit denen arbeitet man lieber zusammen als mit anderen. Es gibt auch Leute, mit denen bin ich gut befreundet, aber mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Ne? Und das sind, teilweise muss man es dann trotzdem und dann muss man irgendwie Wege und Mittel finden, weil es gibt Ziele, Strategien, Stile, die nicht zusammenpassen. Da muss man auch Vermittlung finden. Ich kann den Frust auf Seiten von Studierenden, was Gruppenarbeiten angeht, sehr gut verstehen. Also das ist aber auch was, ich persönlich mache es nicht. Also ich lasse Studierende keine Referate halten. Das ist aber ein heftiger Mehraufwand für mich. Weil in meinen Seminaren ist dann nicht einfach nur 90 Minuten Däumchen drehen, sondern ich mache halt eine Dreiviertelstunde, Stunde Vortrag. Das ist quasi eine halbe Vorlesung. Dann haben wir kleine Arbeitsaufträge zwischen Besprechungen und am Ende kommen wir im Plenum zusammen und diskutieren, was haben wir jetzt gelernt. Aber das ist natürlich, also das ist nicht leistbar, wenn man 8 Seminare geben muss. Das ist einfach nicht leistbar. Also ich kann das machen, aber das muss ich auch sagen, ich kann nicht das ganze Seminar zum nächsten Semester neu konzipieren, sondern ich kann höchstens hier mal einen Text anpassen, meinen Vortrag hier ein bisschen verändern, Verweise auf Studien aktualisieren, die Grafiken austauschen. Das ist dann die Arbeit, die ich machen kann. Aber ich kann auch sagen, dass also dieses Seminar vorzubereiten am Anfang, das war 2 Monate Vorarbeit und das lief das ganze Semester über. Das heißt, ich habe quasi eigentlich 5-6 Monate lang für ein Seminar Arbeit reingesteckt. Was strategisch gesehen für einen Doktoranden wie mich eine dumme Aktion war. Weil eigentlich brauche ich meine Zeit, um zu promovieren.
Ja.
Also von daher...
man kennt es ja auch aus dem Lehramt. Das ist ja genauso gerade bei Berufseinsteigern und gerade abgesehen von der ganzen Lehrermangeldebatte und dass der Teilzeit jetzt auch so ein Thema geworden ist. Auch da sieht man das ja auch schon. Ich kriege es bei Menschen im Referendariat mit, dass die Stundenvorbereitung überhaupt sich, ich glaube, wenn man 30 Jahre Lehrer ist oder Dozent, natürlich hat man sich dann Sachen auch angesammelt, aber man muss es ja auch erstmal entwickeln. Und
aber auch da, ich habe 2019 angefangen, an der Uni zu lernen. 2019. Was ist seitdem alles passiert? Ich bin in der Medienbildung und bei den Transformationsstudien in den Gegenwartsdiagnosen für digitale Gesellschaft drin. Wenn ich aktuell bleiben will, kann ich meine Seminare eigentlich jedes Semester neu machen. Weil, also, wenn wir uns die Entwicklung angucken und die Forderungen aus Zivilgesellschaft und aus den jeweiligen Akteursgruppen, die da irgendwie professionell tätig sind, Schulen, Bildungsministerien und so weiter und so fort, dann, also ich habe mich in einem Semester dann in diesem Blockchain-Quatsch einarbeiten müssen, weil alle darüber geredet haben. Stellt sich raus, schon ein ziemlich heftiger Scam größtenteils, aber ich musste darüber irgendwas machen, weil die Studierenden haben halt gesagt, ey, das ist überall Thema, wir wollen dazu was wissen, kannst du das irgendwie für uns einordnen? Ja, das war auch ein Haufen Arbeit. Jetzt ist es KI, letztes Semester, im Herbstsemester, Oktober, November kam ChatGPT raus und dann hing ich da und habe dann erstmal meinen Studierenden das gezeigt, so hier, das ist das Ding, ich habe damit jetzt ein bisschen rumgespielt. Ich hatte damals geguckt, ob ich mir von ChatGPT zum Beispiel in Tabellenform Kurzzusammenfassung von Konzepten ausspucken lassen kann, damit ich meinen Studierenden so ein bisschen eine Hilfestellung noch im Moodle extra geben kann, damit sie so eine kleine Tabelle haben. Und da war ich am Anfang total begeistert, dass es geht, und dann am Ende doch recht frustriert, weil es so oberflächlich blieb und teilweise auch, also so klassische Biases, die wir in Publikationen auch häufig haben, aber da ist es schon besser als bei ChatGPT. Ich habe das Gefühl gehabt, ChatGPT kennt einfach keine Frauen. So, weil es gibt in den Konzepten, die ich ausgewählt habe, durchaus viele weibliche VertreterInnen. Es ist einfach keiner aufgetaucht. Und als ich die KI dann aufgefordert hatte, füg mir doch nochmal irgendwie Positionen von weiblichen AutorInnen oder generell von AutorInnen dazu, dann hat die sich Quatsch ausgedacht. Ja, also das war dann natürlich auch so ein Ding, wo ich dann irgendwie frustriert war, weil ich dachte, oh, eigentlich cooles Hilfsmittel, aber an der Stelle klassischer Bias von so automatisierten Systemen. Alles, was nicht männlich weiß ist, taucht nicht auf. So.
Das führt uns zu einer interessanten weiteren Frage, was du über gegenwärtige Prüfungsformate in Zeiten von jetzt KI denkst, oder jetzt ChatGPT. Also hat das, wo wir auch eigentlich, ja, oder du auch gerade erzählt hast, dass natürlich technische Innovationen ja doch sehr prägend sind und auch gerade ChatGPT jetzt gegenwärtig zum Beispiel in aller Munde, was für Impulse bedeutet das für dich, für deinen Alltag als Dozent und auch für zum Beispiel Prüfungsformate oder auch die Gestaltung von Seminaren, also darüber aufzuklären, zu reflektieren, wo sind die Grenzen von dieser Technik, das hört man jetzt ja schon raus.
Ja.
Das ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil der Auseinandersetzung damit.
Ja.
Inwieweit hast du dazu weitere Gedanken oder?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, mich persönlich, ich nehme ja nur eine Prüfungsform ab bei Studierenden, das ist gegeben durch Modulkataloge da an der Stelle, nämlich eine Hausarbeit. Und da würde ich sagen, also entgegen einiger Meinungsartikel, die im Feuilleton auftauchen, betrifft mich das Thema da gar nicht so stark. Also, beziehungsweise ich mache mir da relativ wenig Sorgen drum, ne? Weil erstmal gehe ich nicht davon aus, dass Studierende schummeln. Also das ist so eine Grundannahme. Gibt es auch Zahlen zu? Also lass das knapp über 10% sein, wo Leute schummeln. Während Corona und Online-Kursen war es ein bisschen mehr. Aber das ist ja wirklich eine Minderheit. Also wir sprechen hier von Szenarien und dann auch natürlich, in welchen Kontexten lehre ich und wozu müssen Studierende da arbeiten? Und das sind ja Themen, die betreffen. Also Digitalisierung, Medienbildung, das sind Sachen, die sind damit konfrontiert in ihrem späteren Berufsalltag, aber auch in ihrem Lebensalltag. Das heißt, in der Regel haben sie sehr viele Meinungen, Positionen und Erfahrungen zu dem Thema, zu dem sie ihre Hausarbeit schreiben. Von daher ist, glaube ich, der Anreiz bei so einer Hausarbeit bei mir in diesen Themen zu schummeln relativ gering. Das mag in anderen Kontexten anders sein. Deswegen, das ist jetzt so, deswegen habe ich da so ein bisschen so eine Luxusposition, dass das tatsächlich für mich persönlich aus diesen zwei Gründen. Einmal, ich gehe nicht davon aus, dass Studierende schummeln, was bestimmt schummeln Studis. So, aber wie viele von denen? Und da würde ich halt sagen, das ist eine Anzahl oder eine Menge. Wenn die das als notwendig erachtet haben, dass sie bei mir für die Hausarbeit jetzt ChatGPT nutzen, weil sie Angst hatten, dass das, was sie dazu schreiben, nicht gut genug ist, dann habe ich mehr die Befürchtung, dass ich da was Falsches kommuniziert habe in den Ansprüchen der Hausarbeit, als dass ich jetzt davon ausgehe, die Studis sind irgendwie böswillig unterwegs und schummeln. Und ich meine, die Möglichkeiten zu schummeln mit Digitalisierung, ja, also mit KI gibt es jetzt nochmal niedrigschwelliges Angebot, was da Textproduktion liefert, was einfach auch entspannt ist irgendwie. Also,
kann auch ein Hilfsmittel sein. Also da
genau.
Das, ja. Wir sprachen eingangs darüber, also jetzt nicht im Vorgespräch, dass es auch helfen kann, möglicherweise damit zu arbeiten. Du hast da auch ein Beispiel, das du vielleicht...
Kann ich...
Ja.
Genau, also für mich zum Beispiel, das habe ich Studis auch empfohlen, ich nutze ChatGPT ganz häufig, wenn ich gerade eine Schwierigkeit habe, einen Satz zu schreiben. Mir passiert das häufiger, dass ich da sitze, ich gucke mir an, was ich geschrieben habe und ich komme nicht rein.
Ja.
Oder aber im schlimmsten Fall ist es wegen Call for Papers da, für Studis ist es dann, sie müssen eine Hausarbeit schreiben und man sitzt vom leeren Blatt und weiß nicht, wie man anfangen soll. Und dann kann man sich von ChatGPT Impulse geben lassen. Ich würde das aber auch so benennen. Also ich, erfahrungsgemäß ist das, was ChatGPT da ausspuckt, ein nettes Gerüst, das man dann bearbeiten sollte. Jeden Text, den man schreibt, sollte man auch bearbeiten. Und ChatGPT ist halt nochmal mit mehr Vorsicht zu genießen. Das heißt, wenn man jetzt so eine generative KI irgendwie benutzt und da wird dann was ausgespuckt, zum Beispiel Fragestellung. Weil eine Fragestellung zu formulieren, eine gute Fragestellung, das ist ja eine der schwierigen Aufgaben bei einer Hausarbeit. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe dieses Thema und ich habe schon diese Eingrenzung vorgenommen und ich möchte jetzt eine Fragestellung formulieren, aber ich komme nicht so richtig hin, dann lässt man sich von ChatGPT 3, 6, 10 Fragestellungen ausspucken, kombiniert die miteinander und dann guckt man sich die nochmal an. Man liest ein bisschen Literatur, guckt sich an, wie sprechen die eigentlich über das Thema, welche Art und Weise stellen die Fragen und dann passt man die Fragestellung so an, dass das eine sinnvolle Frage ist, die ich im Rahmen von einer 10- bis 15-seitigen Hausarbeit auch beantworten kann. Ich glaube, das ist ein cooles Hilfsmittel, weil also diese Schwierigkeit, eine Frage zu formulieren, wird dadurch erstmal ein bisschen leichter gemacht und wenn man das so macht, das ist wie ein ganz normaler Brainstorming-Prozess. Also für mich, ich habe eine Wand, da klebe ich immer Zettel dran und klebe Sachen hin und her, bis es für mich irgendwie passt. ChatGPT so am Anfang zu nutzen und dann danach diesen Prozess zu machen, ist für mich völlig unproblematisch. Und genauso einfach sich mal ein paar Sätze ausspucken zu lassen. Also es gibt so Sätze, die lese ich sehr häufig, wenn ich Prüfungen abnehme, gerade in Medienbildung. Dann sind es immer so Formulierungen wie, die Digitalisierung hat unsere Gesellschaft maßgeblich beeinflusst, ja. Und das ist so ein Satz, den spuckt ChatGPT auch jedes Mal aus. Von wegen, ja, mit Digitalisierung ist jetzt alles krass und neu und anders. Und das ist, wenn man das an den Anfang schreibt, dann ist das ja nett. Aber meistens hat das eigentlich relativ wenig mit dem tatsächlichen Hausarbeitsthema zu tun. Und wenn man dann diesen Einstieg von ChatGPT hat, und dann schreibt man seine Hausarbeit und stellt man fest, okay, meine Hausarbeit hat aber doch ein sehr konkretes Thema. Dann kann man sich nochmal überlegen, ob man nicht die Einleitung dementsprechend nochmal umformuliert. Also ich kann bei mir aus Erfahrung sagen, ich glaube, keine ersten 2 Sätze in einer Publikation oder in irgendeinem Textprodukt, das ich geschrieben habe, haben den Endprozess überlebt. Also die ersten paar Sätze fliegen bei mir immer raus und es muss was Neues her, weil... schreibendes Denken. Unterwegs versteht man Dinge und stellt fest, dass man am Anfang im Zweifel sich auf eine Art und Weise ausgedrückt hat oder aber einen Horizont eröffnet, das man gar nicht bearbeitet.
Ja, es ist eher so ein Impulsgeber, kann man sagen.
Genau, aber also wir haben ja jetzt nur auf diesem konkreten Beispiel der Hausarbeiten umgesprochen. Es gibt ja durchaus Prüfungsformen, also wenn man jetzt irgendwie online zum Beispiel Multiple-Choice-Klausuren abnimmt oder ne, es gibt Fächer wie die Informatik zum Beispiel, die haben wir jetzt hier bei uns an der Universität nicht, aber ja durchaus an der Fachhochschule oder so, wo ChatGPT ja echt coole Antworten auch liefern kann, dann kann man einfach Copy-Paste quasi das durchziehen. Oder aber eine Kofferklausur, wo man das Internet benutzen darf, da könnte man sich ja auch die Antworten von ChatGPT ausspucken lassen und sowas. Und ich glaube, die KollegInnen, die solche Prüfungsformen abnehmen, die haben im Zweifel stärker gerechtfertigte Sorgen, dass da Täuschungsmöglichkeiten bestehen, als ich in meinem konkreten Fall.
Glaubst du, dass es, also könnte man schon sagen, möglicherweise ändert das die also Wahrnehmung oder überhaupt das Format der Prüfung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Österreich denke, wo zum Beispiel auch über mündliche Prüfungen gerade im Abitur und der Matura anders nachgedacht wird, gegenwärtig, oder das auch jetzt umgesetzt wurde, meine ich. Meinst du, das befeuert auch an einer Uni vielleicht ein Umdenken, dass man mehr jetzt vielleicht zur Projektarbeit geht? Also wir sprachen ja auch eingangs zum Beispiel über diesen doch sehr gefüllten Prüfungszeitraum. Also ich darf vielleicht nochmal vergessen zu werden, diese Studentenperspektive ist sicherlich auch bekannt, aber es ist ja umgekehrt genauso. Also auf einem Schlag soll man mehrere Hausarbeiten schreiben und jeden Sommer, also ich meine, das heißt Vorlesungsfreizeit und eigentlich ist das eine, je nachdem wie viel Prüfung man macht, teilweise auch die arbeitsintensivste Zeit. Und wenn man einen Anspruch hat, sich vernünftig auseinanderzusetzen, dann kommt man hier an seine Grenzen. Also realistisch gesehen kannst du gar nicht vollumfänglich teilweise diese Hausarbeiten in tiefer Auseinandersetzung schreiben, weil dafür hast du genauso umgekehrt wie vielleicht ein Dozent die Feedback-Kultur nicht einrichten kann oder das artikulieren kann, weil das den Zeitrahmen sprengt, ist umgekehrt als Student eben auch in einem Regelfall so, dass man gar nicht den Rahmen hat, in dem man eben, wie bei meinem Beispiel jetzt mit der einen Hausarbeit damals, jetzt wirklich sich die Zeit nehmen kann, da 3 Monate reinzugehen. Ich meine, damals war zum Beispiel auch Corona, man hat nichts zu tun, aber ich glaube auch grundsätzlich, also es ist nicht so leistbar. Hast du das Gefühl, dass da vielleicht, so dass die Projekte arbeiten zum Beispiel, spielt das möglicherweise in Zukunft eine andere Rolle?
Also, ich bin immer vorsichtig mit so Glaskugelsachen.
Klar, man weiß, dass die
Zukunft ist offen. Also erstmal, mein Studium ist ja noch nicht so lange her, es ist jetzt 5 Jahre her, dass ich fertig bin, und ich erinnere mich noch sehr genau an mein erstes Semester im Master, wo ich da saß, und das war halt meiner Fächerkombination geschuldet. Ich hatte 6 Hausarbeiten und viele davon waren 20 Seiten oder mehr, die ich abgeben musste. Und da hatte ich halt das Glück, dass ich coole DozentInnen hatte, wo ich hingehen konnte und sagen konnte, ich melde dieses Semester die Prüfung nicht an, weil ich schaffe keine 6 Hausarbeiten in der vorlesungsfreien Zeit. Genauso wie die meisten Studierenden heute auch gearbeitet parallel. Das hätte ich einfach nicht geschafft. Also von daher, ich glaube, dass mehr KollegInnen sich noch daran erinnern, wie stressig so eine Prüfungszeit ist, als man das manchmal denkt. Aber zu der, sage ich mal, Debatte um Prüfungskultur an Hochschulen, ob ChatGPT da jetzt irgendwie Neuerung bringt. Mein persönliches Gefühl von dem, wie ich Debatten und Diskurse wahrnehme, ist, dass wir mehr von der KI quasi getrieben sind in Richtung, wir müssen Regularien finden, wie wir feststellen können, dass Leute entweder schummeln, dass wir festlegen, in welchen Kontexten ist es erlaubt und in welchen ist es verboten, dass aber die tatsächlichen Prüfungsformen und auch die Häufigkeit, die Frequenz von Prüfungen, die Dichte, dass das gar nicht so stark in den Fokus gerät.
Warum eigentlich? Also das sind ja eigentlich interessantere Fragen. Also gerade wenn du zum Beispiel sagst, okay, es kommt vielleicht auch auf das an, was du in deinen Seminaren machst, aber vielleicht ist das gar nicht die interessante Frage, und selbst sei mal dahingestellt, ob da jetzt vielleicht 1-2 Menschen mal geschummelt haben, darum geht es am Ende nicht, weil es liegt am Ende in ihrem Interesse, ihr Studium zu absolvieren oder nicht.
Ich glaube, dass es frustrierend ist. Also ich glaube, dass für mich zumindest ist es das, weil wenn ich darüber nachdenke, wie man an einer Hochschule Prüfungskultur so ummodeln könnte, dass es tatsächlich irgendwie ein tolles Setting für Bildungsprozesse ist, dann hat das immer damit zu tun, dass da Zeit und Geld reinfließen. Wenn ich mir realistisch angucke, zu welchen Bedingungen ich arbeite, zu welchen Bedingungen meine KollegInnen arbeiten, dann ist das häufig so ein Ding, wo man sagt, ja, es wäre schön, aber das schaffen wir nicht. Und ich glaube, das ist halt...
Aber das muss man adressieren. Also ich meine, ich glaube, das ist bekannt. Und auf der anderen Seite...
Dieses Problem haben wir auch ohne KI.
Also, genau, also der Rahmen ist trotzdem einer der Bedenken ist sozusagen.
Genau, da kommen wir vielleicht auf was zurück, eine Variante, von der ich hoffe, dass die vielleicht nochmal stärker Thema wird in der Hochschule. Das bezieht sich so ein bisschen darauf, was ich vorhin etwas vielleicht romantisierend über mein Studium und über KommilitonInnen gesagt habe. Weil es gibt ja durchaus in so klassischen Fernuni-Instanzen oder in Massive Open Online Courses, MOOCs, gibt es ja das Setting, dass man so eine Art Peer Assessment macht. Also, dass man anstatt, dass da eine Person tausende Leute bewertet, lässt man diese tausend Leute in einem Forum oder in einem anderen Setting in Kontakt miteinander gehen, und dann wird nur dokumentiert, dass sie in Kontakt miteinander gehen, nicht wie. Okay. Das könnte man dann, also bei MOOCs passiert es häufig automatisch, dass dann einfach geguckt wird, haben die Leute eine bestimmte Menge an Kommentaren abgegeben, dann bestehen sie den Kurs. Und da ist natürlich die Sorge wieder, schreiben die dann einfach nur so Quatsch rein?
Ich würde gerade sagen, Qualität oder Quantität, also das muss ja, auch viele Seiten zu schreiben, heißt ja nicht unbedingt inhaltlich Gutes zu schreiben.
Das ist richtig, aber der Unterschied ist ja, wenn sich das niemand durchliest, außer den Leuten, denen man den Kommentar darunter schreibt, dann schreibt man das ja für diese Leute. Man hat ja trotzdem irgendwie eine soziale Verpflichtung. Oder es gibt irgendwie eine Art von Bindung. Ja, die Menschen sind da, weil sie was lernen wollen, weil sie mit was umgehen wollen, weil sie Fragen haben. Und tatsächlich, ich hatte das im Frühjahrssemester 2019, habe ich E-Portfolios in Form von Blogs gemacht. Da gab es auch die Möglichkeit, Kommentare zu machen. Und das haben Studierende auch genutzt.
können Sie das noch näher ausführen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also
naja, anstatt dass Sie eine Hausarbeit geschrieben haben, haben Sie von mir einen Blog bekommen. Mhm. Also einfach eine Seite, wo Sie Bilder, Videos hochladen konnten, wo Sie Texte schreiben konnten, wo Sie verlinken konnten, wo Sie eben auch Kommentarfunktionen etablieren konnten. Und dann war die Aufgabe, dass Sie bis zum Ende des Semesters verschiedene Themen für sich inhaltlich bearbeiten, gemessen an den Standards von der wissenschaftlichen Hausarbeit. Also es waren kleine Kurzessays quasi. Sie hatten auch die Möglichkeit, wir haben zum Beispiel Erklärvideos im Seminar produziert, dass Sie ein Erklärvideo produzieren und dazu dann zum Beispiel das Storyboard mit aufpacken und beschreiben, nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen, wie haben Sie das aufgebaut, welche didaktische Reduktion haben Sie vorgenommen und so weiter und so fort. Und da gab es halt die Möglichkeit, dass Studierende sich auch gegenseitig kommentieren. Oder dass sie sich die Blogs von den anderen angucken und merken, oh, das ist eine coole Idee, das probiere ich auch aus. Also meine Erfahrung war nicht, dass es da dann einfach dazu geführt hat, dass die nichts machen oder Quatsch kommentieren, sondern dass die wertschätzend aufeinander eingehen. Und das meine ich, dass so eine Form von Peer Assessment im Zweifel für uns vielleicht ein Weg sein könnte, Studierende A mehr wertzuschätzen und ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Positionen nicht wertlos sind, so, weil sie es nicht sind. Ja, warum lieben Dozierende Seminare? Weil wir in Austausch mit so vielen verschiedenen coolen Leuten treten können, von denen wir auch Sachen lernen, wo wir Impulse mitkriegen, wo wir an Details rankommen, die wir nicht kennen. Also das ist ja einfach, ich gucke mir meine Studierenden an und die sehen sich selbst vielleicht manchmal nicht so, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe da 40 Experten vor mir sitzen, ich weiß nur nicht, für was die Experte sind. So. Genau, und dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich das hin? Und da muss ich sagen, ich glaube, es gelingt mir nicht so gut, wie ich das gerne hätte, dass ich sie dahin bekomme, dass dieser Punkt, wo sie Experte sind, dass sie sich wohl genug fühlen, das zu teilen und in den Seminarkontext einzubinden. Wenn wir so ein Peer-Assessment-Ding aufbauen, wo wir sagen, Studierende haben die Möglichkeit, sich gegenseitig zum Beispiel auch Feedback zu geben, und das ist formalisiert in einem Prüfungssetting. Ja? Also, dass man dann zum Beispiel dann eben begleitende Form macht. Ihr kennt das so ein bisschen wie so dieses Theater am Ende von einem Referat, wo alle sagen, du hast gut und frei gesprochen und sowas. Ja? Aber halt nicht so, sondern...
Ich würde sagen, das sind meistens auch ziemlich trivial.
Genau, sondern nicht so Triviales, sondern dann halt wirklich auf den Inhalt eingehend. Es gibt solche Szenarien schon. Ich habe in meinem Masterstudium in der Philosophie hatte ich mehrere tolle Dozierende und die haben das so strukturiert, dass wir zum Beispiel, wenn Leute einen Vortrag oder ein Referat halten mussten, dann war halt klar, eine bestimmte Anzahl von Leuten hat die Aufgabe gekriegt, zu dieser Sitzung sollen sie tatsächlich selbst die Texte intensiv bearbeiten, Sekundärliteratur, die Leute, die vorne stehen, nicht hatten.
Okay.
Und dann Impulse reinbringen, Feedback und sagen, ja, aber was ist denn, wenn wir jetzt so eine Perspektive damit reinbringen? Was macht ihr dann? Und das hat dazu geführt, dass wir, also die Dozierenden haben gemaßregelt. Die haben im Prinzip eingegriffen, wenn wir uns irgendwo verheddert hatten und haben gesagt, ja, passt mal auf, habt ihr schon mal über das nachgedacht oder so? Aber wir haben uns im Prinzip gegenseitig da Kram beigebracht und die Dozierenden haben uns quasi begleitet. Und das ist, glaube ich, was, wenn wir darüber nachdenken, wie gehen wir mit dieser Ressourcenarmut, die eine Hochschule aktuell leider hat, wie gehen wir damit um und versuchen trotzdem irgendwie Prüfungsszenarien aufzubauen, die halt nicht davon abhängig sind, ob Leute jetzt schummeln oder nicht, dann ist vielleicht so Peer Assessment was man ein bisschen, ich habe da jetzt keine konkrete Idee, aber so eine Übersetzung von so einem MOOC-Setting in Seminar muss machbar sein, es kann nicht so schwierig sein. Wir haben ja zumindest digital die Werkzeuge. Also wir könnten die Leute sowas in Moodle machen lassen, packt mal ein Forum hin oder ein Wiki und dann sollen die Studierenden sich da gegenseitig kommentieren, ergänzen und so weiter und so fort. Dann hat man eine ganz einfache Variante von Peer Assessment, die man mit dem, was wir hier schon haben, auch digital einfach umsetzen könnte. Und das geht sicher in ganz, ganz vielen anderen Varianten, die ich einfach nur nicht kenne.
So. Ich würde gespannt sein, was in der Zukunft passiert.
Genau, aber das Ding ist halt, das hört sich jetzt so, jada, jada, das ist alles schön an. Das ist natürlich auch Arbeit, da müssen sich Menschen Gedanken machen, dafür müssen sie Zeit und Ressourcen haben. Und das ist halt, da kommen wir wieder auf diesen Punkt, wo ich halt sage, ich glaube, dass einer der Gründe, weshalb unsere Diskussionen zu KI sich häufig auf diesem Level von, es geht um Betrugsversuche, es geht darum, irgendwie zu gucken, dass sie ChatGPT wenig oder eben nur da, wo es gewinnbringend ist, einsetzen. Das ist ja eine Diskussion, die sehr spezifisch in diesem KI-Kontext ist und gar nicht so allgemein Prüfungskultur. Also wie viele Prüfungen kann man eigentlich sinnvollerweise am Ende von so einem Semester abnehmen? wie kann man so ein Studium von der Orga-Seite strukturieren, dass wir auch garantieren können, dass Leute zum Beispiel nicht, wie bei mir im Master, ich glaube nicht, dass das irgendjemand mit Absicht so strukturiert hat, dass ich 6 Hausarbeiten schreiben soll in irgendwie 2 Monaten. Das ist ein Versehen. So.
Naja, wenn man sich den Modulkatalog anguckt, das impliziert es ja schon, dass man da doch einiges durchhauen muss.
Ne? Ja, aber der Stundenaufwand für, also rechnerisch kommt das dann ja nicht hin. Also ich gehe nicht davon aus, dass Leute sowas mit Absicht gemacht haben oder dass sie gewusst haben, was das konkret für Menschen, die das studieren, bedeutet, sondern da stellt sich dann im Studium heraus, oh, da haben einige Leute mit bestimmten Fächerkombis eine heftige Arbeitslast am Ende vom Semester und andere haben sie zum Beispiel verteilt.
Ja.
Und auch da ist halt die Frage, ich erinnere mich noch an Teilmodule, wo ich einfach hingegangen bin. Und im Zweifel waren es welche mit Referat, manchmal auch ohne. Und am Ende gab es auch keine Prüfung. Ich hatte das Seminar einfach bestanden. Und das waren tolle Seminare. So, ich konnte einfach sagen, okay, das ist jetzt der Inhalt, der interessiert mich. Ich gehe dahin, ich mache mit. Und das war es dann auch. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass wir so viele Prüfungen haben, das auch ein bisschen verloren geht. Und auch dass dadurch, dass man dann weiß, so, okay, ich habe dieses Semester irgendwie 6 Referate, die ich geben muss, oder 6 Formen von Zwischenleistungsüberprüfungen. Es gibt ja auch so Abgaben, wo man dann Abstracts oder sowas schreiben muss oder Exzerpte oder so. Dass diese ganzen Formen von Abgaben und formalisierten Sachen teilweise sogar in so eine Richtung, dass das schon fast wie eine Anwesenheitspflicht wirkt, dass man irgendwie wöchentlich Hausaufgaben abzuliefern hat, dass das halt dazu führt, dass so Zeit für zum Beispiel Lesekreise, dass das ein bisschen verschwindet. Also ich habe in meinem Studium mehrere Lesekreise gemacht mit Kommilitoninnen, auch unterschiedlichen. Wir haben auch Filmabende gemacht, wo wir uns so Filme zu... so Alphabet zum Beispiel ist jetzt nicht der beste Film, aber wo es um Pisa, Andreas Schleicher und so verschiedene Formen von Schule zu organisieren ging, weil wir gedacht haben, wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen, wir wollen später Lehrkräfte werden und ist es bei mir anders gelaufen, aber diese Kontexte, wie gesagt, ne, Kommilitoninnen sind eigentlich Gold wert, dadurch, dass man die ganze Zeit so viel zu tun hat und dann noch irgendwie arbeiten muss als Studie, glaube ich, ist es echt schwieriger, sich die Zeit dafür auch rauszunehmen. Es ist nicht unmöglich, so man kann viele Dinge auch immer irgendwie regeln, aber ich habe schon das Gefühl, dass einfach durch verschiedene Faktoren der Orga-Aufwand für Studis im Studium größer ist, als das noch bei mir der Fall war zum Beispiel.
Ja, das geht auch, glaube ich, auf jeden Fall zu Lasten der Freude am Ganzen. Also wenn ich mir überlege, es macht ja auch unendlich Spaß, im Zweifel sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und diese Aha-Momente zu haben und dann am Ende auf seinen eigenen Text zu schauen und zu denken, wow, ich habe mir jetzt hier 4 Monate gesessen. Ich hätte niemals gedacht, dass das dabei rauskommt. Und ich glaube, jeder oder wünschenswerterweise hoffentlich jeder hat schon mal solche Momente. Und das zeichnet ja eigentlich auch den eigentlichen Erfolg in Anführungsstrichen des Studiums aus, dass man das erlebt. Und da sind wir auch wieder bei dem Eingangsthema, worum geht es eigentlich? Dann auch bei dem Prüfungsformat, weil ja, irgendwo auch um Noten und Qualifikation. Aber eigentlich das Entscheidende ist doch, was ich daraus mitnehme, was sozusagen bleibt und möglicherweise auch der daran anschließende Austausch mit anderen, der natürlich immer, immer weitergeht und der natürlich nicht mit diesem geschriebenen Text aufhört. Und vielleicht, deswegen fand ich es auch spannend, das mit dir zu diskutieren, ist deswegen auch die Frage, ja, da Prüfung steht immer so gefühlt im Zentrum auch dieses Systems und gleichzeitig, reiben sich ja hier die Grundsatzfragen auch, worum es eigentlich geht.
Ich würde gerne noch einen Punkt anbringen, weil ich habe jetzt viel irgendwie aus Dozierendenperspektive gesprochen, weil ich da durchaus auch Verantwortung und Defizite sehe, die teilweise aber auch gar nicht bei uns irgendwie individuell geschuldet sind, sondern systemisch strukturell. Mhm. Ich würde aber die Verantwortung an einer Stelle auch gerne nochmal an Studis zurückgeben, weil was man aus Prüfung und Studium macht, das ist am Ende auch immer so ein bisschen eure Sache.
Das stimmt.
Also, worin ihr eure Zeit investiert und was euch interessiert, das sind Sachen, die haben wir im Zweifel nicht unter Kontrolle. Wie gesagt, in meiner Perspektive, Studierende sind erwachsene Menschen und ich glaube,
eigenständig
arbeiten müssen.
Ja.
Und ich glaube, eine Sache, die, das hatte ich eben auch schon ein bisschen angerissen, und wenn ich mir so überlege, wie war mein Studium in den ersten paar Semestern, und wann hatte ich irgendwann das raus, dass ich für mich so einen Rhythmus strukturieren konnte, damit ich klarkomme? Das ist, glaube ich, auch so ein Lernprozess, den man sich nicht verweigern sollte. Und das bringt einem auch an der Uni niemand bei, weil da hängt auch ganz viel so Alltagskram im Leben zusammen. Dass man merkt, wie strukturiere ich mir meinen Tagesablauf am besten, damit ich die Dinge, die ich gerne schaffen möchte, auch schaffe. Und ne, diese Priorisierung, die wird ja teilweise schon vorgenommen, das sehe ich dann an meinen Seminaren. Es gibt keine Anwesenheitspflicht, damit komme ich gut klar. Also meinetwegen, ich sitze da auch gerne mit 7 Leuten, die interessiert sind, solange ich mit denen mich unterhalten kann. Aber da sieht man ja schon, Studierende priorisieren für sich, das ist jetzt was, da gehe ich nicht hin, weil ich irgendwas anderes machen will. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass mein Seminar so schrecklich ist, dass sie nicht mehr kommen, weil mein Feedback ist eigentlich immer ganz nett. Aber da scheint ja irgendwie was zu sein, wo Studierende für sich schon feststellen, alles klar, das hier, das schaffe ich jetzt nicht. Und da machen sie was anderes. Aber das heißt ja nicht, dass das wertlos ist, sondern vielleicht arbeiten sie, vielleicht bereiten sie sich auf einen anderen Kurs vor, vielleicht sitzen sie an irgendeinem Projekt oder so. Ja, also ich sage ja nicht, dass das, also mich, wie gesagt, stört das nicht. Aber das ist halt, glaube ich, eine Sache, wenn ich mir angucke, wie ich als Student am Anfang war, nämlich planlos und ohne Organisation und ohne Struktur, und wie es dann zum Beispiel ab dem 5., 6. Semester losging, dass ich meine Tagesabläufe für mich hatte, da liegen Welten zwischen. Und auch zwischen damals und jetzt. Also ich glaube, es ist eine ganz, gerade in diesen immer mehr digitalisierten Strukturen, ist es auch eine ganz starke Aufgabe, meine Muster und Ordnungsstrukturen, die ich mir...
Aufmerksamkeit vor allem auch vielleicht.
Genau, also nein, wirklich einfach nur, wie ich meinen Alltag strukturiere und welche Hilfsmittel digitaler Natur ich dafür nutze. Ich kann das aufschreiben und sagen, so mache ich das. Aber für die meisten Leute bringt das nichts. Weil die haben ihr eigenes Set an Medien, an Technologien, an Software, die sie präferieren, die sie nutzen. Und die müssen für sich ihren Rhythmus finden und ihre Strukturen, wie sie damit umgehen können. Für einige Leute bedeutet das, ein digitaler Kalender ist immer noch nicht drin, weil zum Beispiel die Papiervariante für sie viel besser funktioniert. Ich würde verzweifeln, weil ich manage mehrere Kalender. Das heißt, ich hätte so 4 Kalender gleichzeitig, die ich ständig mit mir rumtragen muss. Und ich glaube, dass das halt so eine Aufgabe ist heutzutage, die früher noch nicht so stark ausgeprägt war, dass man sich einfach in Angesicht dieser Technologien, seien sie nun irgendeine Form von vermeintlicher KI oder eben einfach nur einen Papierkalender oder sowas, dass sie da für sich, und das würde ich auch als eine Aufgabe von Studis sehen, die auch nichts mit dem, was ich als Dozent mache, zu tun hat, sondern dass das so eine Sortierfunktion ist, die sie für sich halt im Laufe des Studiums durchgehen müssen und hoffentlich eine coole Struktur für sich finden.
Und zugleich ordnet man ja im Lernen ja auch noch viel mehr, also darüber hinaus.
Ja.
Vielleicht ist das, ja, sich ordnen, vielleicht auch so ein Kern des Ganzen auch übertragen und so.
Ja, kann ich mir für so Podcasts auch was abschneiden. Ich weiß nicht, wie geordnet ich das geschafft habe, beim Thema zu bleiben.
Ich glaube, das war super. Ja, möchtest du noch etwas abschließend sagen? Ich glaube, ja, wolltest du noch etwas abschließend sagen? Oder, ja.
Vielleicht so ein, wenn Leute sich das anhören und mit Dingen, die ich gesagt habe, vielleicht nicht so viel anfangen können oder eher anderer Meinung sind, ich glaube, mein Wunsch ist eigentlich nur, dass wir gucken, wenn wir über sowas wie KI im Hochschulkontext sprechen, dass es erstmal alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also da draußen kursieren viele Statements dazu, was diese KIs können und was das zukünftig für Auswirkungen haben wird, wo wir relativ sicher sagen können, das ist Marketing. Ja, dass man sich nicht zu stark verunsichern lässt davon, was eine Technologie kann, sondern dass man sich überlegt, wenn das einen Impuls gibt, dass man sagt, oh, jetzt zweifle ich daran, was ich hier quasi an meinen Prüfungen oder im Seminar mache oder sowas, losgelöst von dieser blöden Technologie, einmal überlegen, was mache ich hier gerade? Wieso hat das für mich Sinn ergeben? Weil es gab mal einen Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, da hat das für mich Sinn ergeben, dass ich das so mache. Wenn das jetzt, induziert durch irgendwie Konfrontation mit einer Technologie, für mich anders erscheint, würde ich einfach nochmal drauf gucken und sagen, liegt es jetzt nur daran, dass ich irgendwie so einer Technologiepanik verfalle, was ein ganz normaler Rhythmus ist in der Gesellschaft? Also es passiert immer wieder. Oder aber ist es tatsächlich, dass ich mir das angucke und denke, eigentlich würde ich das gerne anders machen. Und dann kann man losgelöst von Technologien gucken. Entweder ich baue was mit mehr Medienkram ein oder auch nicht. Also man kann ja auch einfach bei so klassischen Sachen wie einem Tafelbild bleiben. Die sind Gold wert. Mache ich auch in meinen Seminaren.
Habe ich auch geliebt
in meiner Schulzeit, auch wenn es also unterschrieben ist. Deswegen nicht zu stark verunsichern lassen. Statistisch gesehen, die meisten Studis schummeln nicht. Und wir werden KI genauso mit einer relativ robusten Institution überleben, wie wir die Blockchain überlebt haben und wie wir die digitalen Medien überlebt haben und wie wir die elektrischen Medien überlebt haben und wie wir den Buchdruck überlebt haben. Ich glaube, die Institution Uni ist schon ein bisschen älter. Wir schaffen das schon.
Danke, dass du da warst.
Gerne.
Das war der Fabrica Digitalis Podcast. Wir bedanken uns auf diesem Weg nochmal bei unserem Gast und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, und hoffen, Sie haben etwas für sich mitnehmen können. Fabrica Digitalis ist ein partizipatives Projekt an der Europa-Universität Flensburg zur Erkundung und Umsetzung eines digital vernetzten Miteinanders im Bildungsalltag. Mehr Infos zu Fabrica Digitalis sowie zu weiteren wichtigen inhaltlichen Themen findet ihr in den Shownotes.